Wir kommen zur letzten Predigt über den Glauben. Was passiert, wenn ich glaube? Matthäus 9, 29 sagt, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Und ich spüre es jetzt gerade. Ja, Philipp, ich habe schon so viel geglaubt, es ist nicht passiert. Wo klemmt es denn da? Du kannst gut reden, der Pfarrer. Glauben, Gebet, das ist etwas, was uns interessiert. Gestern am Mittag haben sich Senioren und Junge hier getroffen und dann haben die Jungen vorgeschlagen, sie würden einen Kreis um die Senioren ummachen und haben für die Senioren gebetet. Und anhand der Predigt habe ich natürlich gehört, ist jetzt da Glaube dahinter bei diesem Gebet. Und dann habe ich 10 Jahre gebetet und habe für die Jungen gebetet. Und Betgruppen haben vorher ein paar Gebetsanliegen dürfen geben. Das ist gelebter Glaube, wo eine Dynamik entsteht, wo man einander unterstützen kann im Gebet, wie wir miteinander vorwärts gehen. Aber ich will zuerst zu dem kommen, was Glauben nicht ist. Weil das ist mir einfacher zu sagen, als was Glauben wirklich ist. Weil, es ist gar nicht so einfach zu definieren, was Glauben alles ist. Was ist er nicht? Glauben ist nicht einfach ein Wunsch. Glauben ist nicht einfach eine Hoffnung oder ich will, dass das passiert. Das kann zwar vielleicht zum Glauben führen für etwas, aber Glaube ist ein Haufen mehr als einfach einen frommen Wunsch haben. Etwas, was jetzt schön wäre, wenn es passieren würde. Und etwas einfach vorgeben, ich glaube das, ich denke, das könnte so sein, ist auch nicht Glaube. Wenn ich mir das einrede, es wird eines Tages so sein, dann ist das nicht Glaube. Das ist einfach Einbildung. Wenn ich mir einbilde oder einrede, ich sei gesund, wenn ich schwer krank bin, dann ist das nicht Glauben. Gefühle sind auch nicht Glauben. Ich habe das Gefühl, es kommt dann schon gut. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht ist es halt eben anders. Manchmal sind unsere Gefühle gerade das Gegenteil von dem, was Glauben ist. Es ist noch schwierig zu sagen, was der Glauben ist. Glauben ist, wenn ich eine Einstellung habe, die mir Gott gegeben hat. Eine gewisse Erwartung, die Gott mir ins Herz gegeben hat. Eine Erwartung, eine Einstellung, die von Gott her kommt und es dann hier so ausleben. Wer von uns hat nicht schon ein Projekt in Angriff genommen und hat innerlich gedacht, das kommt sowieso nicht gut. Das bringe ich sowieso nicht her. Ich habe doch gewusst, dass dir das nicht gut kommt. Das sind so Schicksalspropheten. Wir haben eine gewisse Erwartung, und im Hinterkopf, ja nein, das geht ja auch nicht. Gott hat aber eine Art, ein Gesetz von Erwartungen, dass wir Erwartungen haben an ihn. Dass du in deinem Leben etwas erwartest von Gott. Erwarten ist ein Gesehen. Gott hat es vor meine Nase gestellt. Ich erwarte, dass es so rauskommt. Manchmal sind Gefühle mit involviert. Und wir benennen es sogar so, wie wenn wir es schon hätten. Und manchmal benennen wir es genau nach dem Gegenteil. Unsere Erwartungen beeinflussen, wie wir vorwärts gehen. Matthäus 9, 29, was ihr geglaubt habt, soll geschehen. Die feste Überzeugung, die dir Gott ins Herz gegeben hat, das soll geschehen. Und das heisst aber auch, du kannst wählen, was du in deinem Leben erfahren willst mit Gott. Du wählst, ob du mit ihm übereinkommst und grosse Erwartungen hast, oder ob du mit ihm übereinkommst und eigentlich gar keine Erwartungen hast an dein geistliches Leben, an dein Berufsleben. Gott erwartet, dass du grosse Erwartungen hast an ihn. Gott erwartet von dir, dass du Erwartungen hast, die du selber nicht vollfüllen kannst. Dass er dir helfen kann. Das ist ein bisschen eine Lebenseinstellung oder eine Lebensphilosophie. Wie gehe ich durch das Leben? Wir haben in der Bibel und auch da in unserer Gruppe verschiedene Leute. Es gibt Leute, die sind von Angst geprägt. Das ist zum Beispiel der Hiob im Alten Testament. Der hat sein Leben oft in negativen Bahnen gesehen. Er sagt in Hiob 3, 25, meine schlimmsten Befürchtungen sind eingetroffen. Er sagt, wovor mir immer graute, das ist jetzt da. Er hatte Angst, von was könnte kommen, und jetzt ist es gekommen. Er hatte seinen Fokus auf dem Negativen gehabt. Ich weiß nicht, wie viele von uns auch so denken. Einem Negativen nachdenken. Auf was fokussierst du dich? Ich will keine Scheidung. Ich will nicht krank werden. Ich will mein Geschäft nicht verlieren. Ich will meinen Arbeitsplatz nicht verlieren. Auf was ist dein Augenmerk? Der Paulus, der ist anders durchs Leben gegangen. Der hat ein Leben aus Glauben gelebt. Wir lesen 1. Timotheus 1, 12. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Er gibt mir Kraft, er schenkt mir Kraft, dass ich vorwärts gehen und das machen, wo er mir aufgetragen hat. Die Schlüsselfrage ist, was erwartest du von Gott? Was erwartest du von deinem Leben, von deinem Sterben? Ab und zu, wenn ich da vorne stehe oder vor Leuten bin, dann sind da Frauen, die in Erwartung sind. Und das verleitet mich manchmal, dass ich in meiner Predigt im falschen Moment schmunzle. Und ihr wisst nicht, warum sie schmunzeln. Ein schönes Gesicht von einer Frau, die in Erwartung ist, währenddem, dass ich da bei einem Prediger war, sehe ich, wie der Mann mit beiden Händen ihr auf den Bauch lenkt und spürt, wie das Baby zappelt. Und die zwei haben beide so gestrahlt, dass ich auch lachen musste. Und die Leute haben noch nicht gewusst, warum. Es sind aber nicht nur Frauen, die in Erwartung sind. Jedes von uns ist in Erwartung. Erwartet etwas Neues. Eine Neugeburt. Etwas Neues, das vor uns ist, das wir noch nicht sehen, aber wir spüren, es ist unterwegs. Es ist da. Was ist deine Erwartung? Wo man vielleicht schon sieht, vielleicht noch nicht ganz. Was erwartest du? Machst du den Schritt in die richtige Richtung? Ein Beispiel vom das Beste erwarten ist in 1. Samuel 17. Ihr kennt alle die Geschichte von David und Goliath. Der Goliath, ein Ries von der feindlichen Nation. Eigentlich müssen ja euch alle aufstehen und schauen, wer der Grösste ist oder der Grösste. Und dann würden wir bei der Person etwa noch einen Meter dazu tun und dann sind wir dann in der Grösse vom Goliath. Der ist so zwischen, je nachdem, wie man es umrecht, auf das heutige Mess, ist der 2,85 Meter oder 3,20 Meter. Also ein rechter Brocken. Und übrigens, in Palästina haben sie mehrere Gestelle, wie sieht man. Mehrere Skelette gefunden, die in dieser Grösse sind. Ja, das ist doch ein Gestell, wie so ein Schlag vor dir steht, oder? Und dann hat er noch eine Ausrüstung an, aus Metall. Die Ausrüstung war so schwer wie ich etwa bin. Das hat er noch um sich herum. Seine Speerspitze war 7 Kilo. Und da ist die israelische Armee auf ihrer Seite und dort der grosse Kasten. Und jeden Tag ist der Kasten erschienen, ist von der israelischen Armee hergestanden und hat irgendein Verschen gesagt, kommt nur, und die Israeli haben Angst bekommen. Wir lesen, los, wählt euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Und die Bibel sieht dann später, als Saul und seine Soldaten das hörten, erschraken sie und bekamen große Angst. Die ganze Armee hat Angst bekommen, der Knäuschlotter gehabt und dann kommt der Teenager daher und sagt, was ist jetzt das? Das ist einfach ein grosser. Ich habe einen Löwen der Mähne genommen, habe den geschüttelt und habe ihn umgebracht. Ich habe eine Bärenfehlung genommen, habe den gekuddelt und der ist umgekommen. Was soll jetzt das? David sagt zum Saul, mein König, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Und der König, der hat natürlich den übermütigen Teenager abgelehnt. So nicht, wegen dir, Teenie, will ich nicht meine ganze Armee und unser Land verlieren. Und in Vers 37, der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Das war ein Teenager, der Glauben hatte. Der Teenager hatte mehr Glauben als seine Eltern. Mehr Glauben als der König, als die Regierung, die dort war. Die gestandenen Soldaten, ihr seht, der ist uns zu gross, der Goliath. Der ist uns zu kräftig. Da probieren wir gar nicht, den umzubringen. Und der David sagt mehr oder weniger, so einen grossen Sack, den muss man ja treffen. Das ist zu gross, dass man ihn nicht verwünscht. David hat Jesus zusammengezählt, ist auf das Feld rausgegangen und hinter ihm hast du Knäuel gehört, Schlottern von den Soldaten. David hat das Beste von Gott erwartet. Das Beste für sein Land. Das Beste für seine Familie. Für seine Nachbarn. Was ist mein Niveau? Was ist dein Niveau von Erwartung, das du hast von Gott? Gibt die Erwartung Gott die Ehre oder nur die menschlichen Teichen? David sagt zum Goliath, heute noch wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leiche deiner Leute, der Philister, den Geiern und Raubtieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Reden wir so im Alltag. Die Welt soll erfahren, wir bezeugen das, dass Gott soll erfahren werden, dass Gott auf meiner und deiner Seite ist. Der David hat dem Goliath ein negatives Bild vor die Nase gemalt. Er hat ihm seinen Untergang vor die Nase gemalt. Goliath, ich werde Hackfleisch aus dir machen. Sollte schon der Knäuschlotter überkommen. In Vers 47, und alle Soldaten hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben. Er führt den Krieg. Da hat ein Teenager festen Glauben. Standhafter Glauben. Ein Teenager macht es den Alten vor. Was ist Glauben? Er erwartet das Beste. Und will Gott der geben, durch das, was wird geschehen. Was könnte Gott besser gefallen, als so grosse Erwartungen zu haben? Sagen, Gott macht's, Gott kann's, Gott tut's, er wird's. Das lesen wir in Hebräer 11. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben gefällst du Gott nicht. Ohne grosse Erwartungen an Gott gefällst du ihm nicht. Wir erwarten, dass unser Projekt finanziert wird, dass er uns die richtigen Ideen gibt, dass es weitergeht. In der Gemeindeleitung, in unserem Team, im Geschäftsleben. Dass Menschen zu Jesus finden, wenn wir den Alpha-Life-Kurs werden haben und so weiter. Das Beste erwarten. Die Möglichkeiten von uns Menschen erweitern, weil wir mit Gott unterwegs sind. Ein Sportler weiss ganz klar, dass er muss psychologisch auf die Siege ausgerichtet sein, dass er vorwärts kommt in seine Sportskarriere. Die haben Berufsleute, die sie psychologisch beraten, bevor sie an den Start gehen, dass sie auf dem Gewinnerkurs werden sein. Es sind vielleicht noch ein paar da, die sich an Mohammed Ali, den Boxer, erinnern. Vor der er zuerst mal in Passion gegangen ist, hat er 2 Boxkämpfe verloren in seinem Leben. Und in beiden von diesen Boxkämpfen hat er vorher im Interview, das er in der Presse gegeben hat, gesagt, ja, wenn ich diesen Kampf verlieren sollte. Und in allen anderen Boxmatchen hat er plagiert und gesagt, ich werde der Gewinner sein. Unsere Einstellung macht etwas aus. Wie, dass wir uns benehmen. Wie, dass wir in den Alltag gehen. Vers 48 und 49. Als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht gegen die Feinde. Der Stein traf Goliath am Kopf und bohrte sich tief in seine Stirne. Das war der einzige Platz am Goliath, wo eine Lücke war und man tut konnte sehen. An einem anderen Ort wäre der Stein abgebraut, aber er hat sich eingebohren. Der David, war nicht ein Plageur. Er hatte Glauben. Glauben, der sich bewiesen hat in der Tat. Jetzt kennt ihr ja die Geschichte wahrscheinlich ziemlich gut. Der David hat 5 Kieselsteine bei sich gehabt, nicht nur einen. Die Frage ist, hat der David doch nicht so recht Glauben gehabt, dass er noch 4 mehr Kieselsteine mitgenommen hat? Das könnt ihr in 2. Samuel 19 nachher lesen. Tatsache ist, der Goliath hat noch 4 Brüder gehabt. Und der David war ein Stratege. Er hat vorausgedacht. Es reicht nicht, wenn nur einer umgelegt wird. Es sind auch noch 4 andere da. Der David hat extreme Zuversicht gehabt. Er hat Mut gehabt. Und wir können auch nachlesen in diesem Kapitel, dass der David und seine Freunde, die 4 Brüder vom Goliath, die die gleiche Grösse hatten, ungefähr, auch umgelassen haben. Es ist nicht bei ihm geblieben. Er hat sich vorbereitet, auf was noch kommen kann. Das Wort unmöglich war nicht in Davids Vokabular. Das hat gefehlt. Die heutigen Unmöglichkeiten sind die morgigen Wunder. Könnte es sein, dass das Wort unmöglich bei Gott gar nicht existiert und nur bei uns Menschen? Lieblingsausdruck von Satan ist, das kannst du nicht. Das wirst du nicht herbringen. Wir haben viele so Ausreden in der Bibel. Zum Beispiel der Moses, der hat sich entschuldigt, ich kann nicht reden. Der Jeremia hat gesagt, ich bin zu jung. Der Amos hat gesagt, ich habe keine Ausbildung für das. Und andere sagen, ich bin zu alt. Und Gott sagt, brauch die Sachen nicht als Ausrede. Wenn ich dich berufe, wenn ich dich rufe für einen Dienst, für das oder dieses, gebe ich dir auch die Fähigkeit dazu, dass du es machen kannst. Wenn du das Beste erwarten, ist das eine Ermutigung für andere Leute. 2. Samuel 17, 51. Optimismus, Enthusiasmus hilft unserem Glauben weiterzugehen. Vers 51. Da er, also der David, kein eigenes Schwert hatte, lief er schnell zu den Riesen, zog dessen Schwert aus der Scheide und schlug ihn dem Kopf ab. Das war für einen Filmstreifen. Und der Text geht weiter. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, ergriffen sie die Flucht. Weil ein Teenager mit Gott in Verbindung gestanden ist, Gott vertraut hat, Glauben hatte, ist eine ganze Armee geflohen. Eine Armee, die Riesen hatte, die einen Meter grösser sind als du und ich. Gott hat eingegriffen. Und jetzt hat sich die Situation geändert. Die Männer von Israel und Juda stimmten ein lautes Siegesgeschrei an und jagten hinter den fliehenden Feinden her. Sie verfolgten die Philister bis in die Ebene hinunter, bis vor die Tore der Stadt Ekron, auf dem ganzen Weg von Scharaim bis nach Gat und Ekron sah man die Leichen der Philister liegen. Das war eine Hennenschlacht. Und plötzlich, dank einem Teenager, der den Glauben hatte, sind die Israeliten auf der Siegesseite gewesen. Die sind selbstsicher geworden, die sind motiviert gewesen, die sind plötzlich inspiriert gewesen, für noch mehr, für noch Größeres von Gott zu erwarten. Was erwartest du von den Impulstagen, die nächstes Jahr werden kommen, hier zu Langnau? Was erwartest du vom Alpha-Life-Kurs, den wir im Kehr werden durchführen nächstes Jahr? Wirst du Leute, die Gott noch fernstehen, mitbringen, mitbegleiten, die Anlässe? Erwartest du etwas von Gott? Vielleicht sind ein paar da, die sagen, wenn ich nur den Glauben hätte, ich bin von Natur auf negativ gestimmt. Wir kennen das Versli, die einen sehen das halb leere Glas, die anderen das halb voll. Aber ich werde gleich noch 5 Prinzipien aufzeigen, die uns helfen, im Glauben vorwärts zu gehen. Matthäus 8, 13, was du geglaubt hast, soll geschehen. Wenn du in echter Verbindung bist mit Gott und er dir die Last auflegt für etwas, dann soll das geschehen. Dann müssen wir nicht stehen bleiben. Der Glaube vergrössern, der Glaube vertiefen, der Glaube entwickeln. Warum nicht den Tag mit einem Gebet anfangen, anstatt mit Zweifeln? Psalm 5, Vers 4 ist vom gleichen Mann geschrieben worden, wo der Goliath erschlagen hat. Schon früh am Morgen bringe ich dir ein Opfer und bete, weil ich weiß, du hörst mich. Der David früh am Morgen, von Morgen zu Morgen, war mit Gott in Kontakt. Er hatte eine pulsierende Beziehung mit dem Vater im Himmel. Er wusste, um was es geht im Leben. Ihr kennt das Lied. Morgen für morgen deine Sorgen ich sehe. All meinen Mangel hast du mir gestillt. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch gehe. Der Tag mit Glauben anfangen. Aufstehen und zufrieden sein, glücklich und happy Tage gehen. Klar, mir ist bewusst, man kann auf verschiedene Arten aufstehen am Morgen. Guten Morgen, Herr. Schön, dass wir miteinander in diesen Tag dürfen gehen. Oder leck, schon wieder morgen. Das ist wie der Esel, der am Wasser gestanden ist. Er hat ins Wasser geschaut, es hat sein Gesichtsausdruck gespiegelt. Und je länger er ins Wasser geschaut hat, sieht er, pathetisch, fürchterlich, wie der Ring aussieht von diesem Esel. Er dachte, das Wasser tue nicht gut wieder zu spiegeln. Ist im Fluss nachgelaufen, wo es wenig Wasser hatte, ist er rüber, wieder hochgelaufen, bis er gleich weit oben war wie vorher. Hat wieder ins Wasser geschaut, ins Spiegel. Leck, sieht genau gleich aus, der Ring, wie vorher. Hat sich nichts geändert. Kommt ein anderer Esel aus dem Busch raus und sagt: Guten Morgen, wie geht's dir? Bist du am Zweifeln? Welches ist das gescheiter gewesen? Der Tag mit Glauben anfangen. Gott zuwenden. Erwartungshaltung. Erwartungshaltung haben. Der Mut haben, mit Gott vorwärts zu gehen. Das ist Mittag. Unter Gottes Führung. Den Tag, den der Herr gemacht. Mit der guten Nachricht in den Tag gehen, mit der Hoffnung für alle in den Tag gehen. Wenn du Radio, Fernsehen schaust als erstes, Mord, Totschlag, Explosion, Defizit und so weiter, dann haben wir das im Kopf, womit es kommt durch den Tag. Wenn du mit Gottes Wort anfasst, dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung, die dir in den Tag gibt. Eine gute Nachricht, eine Hoffnung. Vielleicht legst du Musik auf, Anbetungsmusik. Oder es ist Biografie von einem Beter, Biografie von einem Missionar, der dich beflügelt und dir Mut gibt, vorwärts zu gehen. Was ist die letzte Bibelstelle, die du auswendig gelernt hast? Dass Gottes Wort in dir ist, Frucht trägt, Wurzeln schlägt. Das gibt Erwartungshaltung, mit Gott unterwegs zu sein. Wie fühle ich mich? Ausschau haben für etwas Gutes, das Gott auch in anderen tut. Römer 8, 28. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wenn du Gott liebst, bist du berufen für eine gewisse Arbeit auf dieser Erde. Gott lieben, das ist sein Plan für dich. In Übereinstimmung mit Gott leben. Das Gute rausheben. Es tut automatisch deine Erwartungen hochschrauben. Ich sage nicht, wir sollen Probleme ignorieren. Absolut nicht. Probleme muss man angehen, die muss man lösen. Und vielleicht über Jahre. Aber sich selber Probleme machen wegen nichts, das brauchen wir nicht. Problem lösen. Erwarten, dass Gott hilft. David ist ein Beispiel. In Psalm 5 sagt er unter anderem: Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du gibst mir strahlendes Licht. Mit dir kann ich die Feinde angreifen. Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Was für ein Gott! Mit dem Gott kannst du über Mauern springen, wo andere nicht drüber kommen. Kannst du Probleme lösen, wo andere nicht kommen. Probleme sind Gelegenheiten, die Glauben zu beweisen, die Erwartung zu beweisen, die da ist. David hat nicht gesagt, lass uns den Goliath einfach ignorieren. Er ist das Problem angegangen und hat ihn im Namen Gottes besiegt. Ich komme zu dir in der Kraft des Herrn, hat er gesagt. Gehen wir in den Alltag, in die Kraft vom Herrn. Gehen wir in die Arbeit, in die Kraft vom Herrn. Was auch noch gut ist und hilft mit dem Glauben, ist, wenn wir unsere Zunge im Zaum halten. Epheser 4, 29. Redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für alle. Das tut der Glaube aufbauen. Wenn dein Reden eine Wohltat für alle ist. Jetzt musst du dir einfach ganz kurz überlegen, wo ist dein Schwergewicht vom Reden? Tut das die anderen aufbauen oder tut das kritisieren? Zunge im Zaum halten. Aber wenn, aber wenn, das sind Sachen, die uns der Glaube schon anfangen, abbauen. Es könnte ja dann nicht funktionieren. Ich bin nicht hundertprozentig parat, alles zu geben. Du bist nicht hundertprozentig parat, Gott nachher zu folgen. Aber weh, das kann den Unterschied machen in deinem Glaubensleben. Philipper 4,13, das kann ich durch Jesus Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Er will dich ja ausrüsten, dass du das kannst. Was noch dazu kommt, ist, mit den rechten Leuten zusammen sein. Weil mit den rechten Leuten zusammen sein, das ermutigt dich auf dem Glaubensweg. Das kann dich ermutigen in deinem Berufsleben. 1. Korinther 15, 33. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Die Bibel sagt, wenn du falsche Freundschaften schliessest, tut es dich anschreissen, tut es dein Glaubensleben ruinieren. Wenn du gute Freundschaften hast, tut es dein Glaubensleben fördern und dann kommst du weiter. Wenn ich eine negative Phase habe, ist es gern schön, wenn ich bewusst mehr in Gemeinschaft begeben, wo die Leute optimistisch sind. Das bringt mich aus der negativen Phase raus und ich sehe wieder weiter, als ich vorher gesehen habe. Das ermutigt mich, wenn ich so um solche Leute herum sein kann. Hebräer 13, 7 sagt, dass die Auszeichnung von einem guten Leiter, die Auszeichnung von einem guten Familienvater oder einer Mutter ist, dass die anderen, das Kind, ihren Glauben wie nachahmen. Gibt es Leute in deinem Bekanntenkreis, die dein Glauben nachahmen? Weil das Sehen beflügelt, weil das Sehen weiterbringt. Wenn sie so leben können, wie du lebst, dann wird es besser realisieren sie. Es gibt auch Leute, die gerne zwischen eine gute Diskussion. Da bin ich auch dabei, dass man jetzt richtig etwas zu Boden diskutiert. 1. Timotheus 4, 5 bis 6 redet aber von Leuten, die kritisieren. Eine Diskussion haben ist nicht das Gleiche wie kritisieren. Die kritisieren, und das sieht die Bibel davon, die haben nicht verstanden, um was es geht im Glauben. Und die Kritik, die kann elend ansteckend sein. Da kann eine Gruppe von 20, 30 Leuten sein und sagen, komm, wir machen das, wir machen vorwärts. Und plötzlich kommt erst der Leck mir rüber, fängt negativ an zu reden, tut das andere anstecken und noch ein drittes. Und dann geht das ganze Projekt auseinander. Kritik ist viel mehr ansteckend, als wenn jemand einen grossen Glaubensschritt wagt und vorwärts machen will. Oder Josua mit seinen Leuten ins verheißene Land gegangen ist. Die Stadt Jericho, die Geschichte kennt ihr alle auch. 7 Tage sollen sie drum herum marschieren, um die Stadt. Das ist wieder eine gute Kriegsstrategie, um die Stadt umlaufen. Mir würde das relativ schnell verleiden. So einen Blödsinn machen ich nicht. Einfach um die Stadt umlaufen und denken, dass sie können. Was mir aber auffällt, wenn ich die Geschichte lese, Gott hat den Leuten, die um die Stadt umgelaufen sind, nicht erlaubt zu reden. Sie einfach müssen still sein. Und wenn du nicht kannst reden, dann kannst du auch nicht kritisieren. Sonst hätten sie sicher das Projekt abgerissen. Gott hat ihnen nicht erlaubt zu reden, damit Kritik nicht aufkommt. Ihr kennt alle die Weltuntergangspropheten. Es ist so viel, was am Weltuntergang passiert, wo Geschichten geschrieben werden, wo Theorien aufgebaut werden. Und die Bibel sagt, du wirst nicht, wenn das sein wird. Warum muss man denn da noch mitgehen? Warum kann man das noch diskutieren und denken, es könnte ja vielleicht sein? Warum nicht beten und Gott im Voraus danken für das, was er dir gibt? In Markus 11, da finde ich ein dynamisches Prinzip, das dir im Glauben hilft. Das Vorauszugehen. Jesus sagt, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, Wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürze dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch ist. Es ist interessant, dass da in Vergangenheitform geschrieben wird in diesem Gebet. Empfangen habt, also im Glauben schon bereits angenommen, es wird so sein. Und dafür wird gedankt. So mit Gott im Gespräch sein, wie wenn wir es bereits erhalten hätten. Nicht auf das Grab schauen, nicht auf das Verwesen, das, was verwässt, sondern im Himmel suchen. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, betet Jesus. Das ist Glauben. Ich weiß, ich bin mit dir unterwegs. Das Beste erwarten. Angst oder Glauben? Auf welcher Seite stehst du? Was erwartest du diese Woche? Nächste Woche? In den nächsten Jahren? Was für einen Bericht vom Arzt? Angst und Sorgen machen es nicht besser. Der Realität ins Auge schauen, ja, und sie angehen und vorwärts machen. Und erwarte von Gott in dieser Situation, dass er dir hilft. Entscheidungen stehen an. Das Beste erwarten. Wie sie Entscheidung treffen, mit Gottes Hilfe. Erwarte von ihm, dass er eingreift in deiner Situation. Matthäus 5, 13. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Mit grosser Erwartung, wenn wir in die neue Woche gehen. Wir beten miteinander. Herr, es sind sicher Leute, die da sitzen, die Angst haben, die am Zweifeln sind. Und ich möchte dich bitten, dass du sie anrührst. Und wenn ihr Mut gibst, sich an deinem Wort zu halten, dass du ihnen Kraft gibst und Mut, das zu glauben, wo dein Wort verspricht. Vater, wie dein Sohn da auf Erden gegangen ist und Glauben gehabt hat, was du geglaubt hast, soll geschehen. Herr, vergib uns, wo wir weggesprungen sind und gedacht haben, niemand hat dein Lieb. Niemand ist mit uns unterwegs. Wir haben wieder in den anderen Spiegel geschaut und waren wieder alleine gewesen. Herr, vergib uns, wo wir nicht zu den rechten Leuten gegangen sind und die Gemeinschaft unseren Glauben gefördert hätte. Herr, bin uns barmherzig. Hilf unserem Glauben. Lass unseren Glauben wachsen, stärker werden. Bis bei einem jeden in seiner Situation. Gib Mut, Zuversicht und feste Schritte vorwärts in die Richtung, wie du sie vorgibst. Danke für dein Wort, für deine Wegweisung, für deine Hilfe, für deine Zusage. Amen.